Privilegierte bzw. benachteiligte Lebensumstände wurden erklärt und gerechtfertigt durch die buddhistische Karma-Lehre, der zufolge das gegenwärtige Leben sich darstelle als Ergebnis angesammelten Verdienstes bzw. angesammelter Schuld aus dem letzten Leben. Hat man Schuld angehäuft, wurde man als Sklave wiedergeboren, hatte man Verdienste angehäuft, möglicherweise als Adeliger oder als Mönch. Wer sich nun als unterdrückter und ausgebeuteter Bauer, als Leibeigener gegen die miserablen Lebensumstände zur Wehr setzte, häufte schlechtes Karma an, mit der Folge furchtbarer Strafen, insbesondere im Zwischenleben, nach dem Tod aus dem jetzigen Leben und vor Eintritt in das nächste Leben. Buddhismus basiert auf der Doktrin der Reinkarnation. Ganz zu schweigen natürlich von Strafen in diesem Leben. Das Strafrecht, soweit man es als solches bezeichnen kann, zurückgehend auf Genghis Khan, des tibetischen Priesterstaates, zeichnete sich durch Willkür und unglaubliche Grausamkeit aus. Des Priesterstaates wohlgemerkt. Unbotmäßigen wurde bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. Bei leichteren Vergehen stach man ihnen die Augen aus oder hackte ihnen die Hände ab. Derlei Strafmaßnahmen waren keineswegs üblich irgendwann im finstersten Mittelalter, sondern bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts, bis in die Ägide des jetzigen Dalai Lama hinein. Jedes Kloster verfügte insofern über eine eigene Folterkammer. Interessant, dass Technik, jedweder technische Fortschritt von den Lamas erbittert bekämpft wurde. Es wurden sogar mechanische Geräte für Ackerbau dämonisiert als Teufelsgeräte. Jede Mechanik, jede Technik, jede Errungenschaft der Moderne wurde von ihnen verfemt. Zugleich hatten sie aber in ihren Folterkammern hochentwickelte, hochelaborierte Foltergeräte, unter anderem auch ein mechanisches Gerät zum Herausziehen des Gedärms bei lebendigem Leibe des Delinquenten. Wesentliches Unterdrückungsinstrument des Priesterstaates war allgegenwärtige und sämtliche Ebenen des Lebens durchziehende religiöse Indoktrination. Vor allem in der tibetischen Variante des Buddhismus, wie sie eben von der vorherrschenden Gelbmützensekte des Dalai Lama vertreten wird und wie sie im Übrigen mit Buddhismus in anderen asiatischen Ländern, in Japan, in Sri Lanka, Nordindien, Thailand, Vietnam etc., auch in China, überhaupt nichts zu tun hat. Tibetischer Buddhismus ist in nichts in eins zu setzen mit anderen Formen, Schulen und Disziplinen des Buddhismus. Ganz eigene Geschichte. Dieser tibetische Buddhismus, Vajrayana, stellt ein abstruses Konglomerat dar aus animistischem Geister- und Dämonenglauben, verbunden mit menschenunwürdigen Demuts- und Unterwerfungsritualen. Wie jede Religion, basiert sie wesentlich auf raffiniert und gezielt geschürter Angst vor dem Jenseits, beziehungsweise im tibetischen Buddhismus vor besagtem Bardo, dieses Zwischenleben. Der Begriff Bardo ist vielleicht bekannt durch Carl Gustav Jung, der hat eine Exegese, eine Interpretation zu diesem tibetischen Buch des Todes Bardo Tödol geschrieben. Bezeichnenderweise, Carl Gustav Jung ist ja der Großesoteriker unter den Psychoanalytikern gewesen. Dieses Bardo, dieses Zwischenleben, das dauert zwischen 49 Tagen zumindest und Äonen von unvorstellbarer Dauer im Höchstfalle. Also frühestens kann man nach 49 Tagen wiedergeboren werden, wenn man Pech hat, erst in Äonen. Dieses Zwischenleben, dieses Bardo, ist durchzogen von horrendesten Monster- und Teufels- und Vampir- und Folterknecht-Vorstellungen. Wer die Gebote der Lamas nicht befolgt, findet sich nach dem Tod im jetzigen Leben unweigerlich in diesem Bardo wieder, in dem gibt es nicht weniger als 16 Höllen. Katholische Kirche kennt bloß eine, im tibetischen Buddhismus gibt es 16. Eine davon, in der man sich wiederfindet bei Ungehorsam gegen die Lehre der Lamas, besteht aus einem riesigen, wie es in den Texten heißt, riesigen stinkenden Sumpf aus Exkrementen, einem riesigen Fäkaliensee, in den der Delinquent bis zum Hals untergetaucht wird. Des Abends, wie es heißt, kommen riesige metallene Insekten und picken und hacken diesem Delinquenten sein Fleisch von den Knochen, bis keins mehr drauf ist. Über Nacht wächst alles wieder hin, und am nächsten Tag beginnt die Tortur aufs Neue. Und das nicht nur ein, zwei, drei, fünf Mal, sondern wie gesagt, über Äonen hinweg. In solche Verdammnis etwa in diesem Fäkaliensee mit diesen Insekten, wie es in einem einschlägigen Text heißt, in pervers mathematischer Genauigkeit, diese Verdammnis währt, Zitat wörtlich, währt das 20-fache der Zeit, die man benötigt, um einen großen Speicher voll mit 80 Zentnern Sesam zu leeren, indem man alle 100 Jahre ein Korn daraus entnimmt. In der dann folgenden Reinkarnation ist möglicherweise die karmische Strafe noch nicht gesühnt oder noch nicht abgeleistet. Wird man möglicherweise nicht als Mensch wiedergeboren, sondern als Tier, als Lasttier etwa, oder als Hund, oder auch als Wurm. Als Höchststrafe für einen Mann gilt die Wiedergeburt als Frau. Womöglich wird man auch wiedergeboren als sogenannter hungriger Geist, mit einem Mund, wie es heißt, so klein wie ein Nadelöhr, das keine feste Nahrung hineinpasst, sodass man sich ein Leben lang ernähren muss von, wie es heißt, Urin, Speichel, Rotz, Auswurf und Eiter. Was derlei pathologischer Teufels- und Geister- und Dämonenwahn, dieser Karma-Wahn, in den Köpfen einfach strukturierter, ungebildeter Menschen anrichtet, bis 1950 97% Analphabeten. Was dieser Wahn in den Köpfen der Menschen anrichtet, ganz zu schweigen von den Köpfen 3-, 4-, 5-jähriger Kinder, die man damit vollstopft, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Man kann es sich nicht vorstellen. Der Dalai Lama selbst erklärt unmissverständlich und wie immer mit vergnügtem Unterton, dass die in den buddhistischen Texten mit unüberbietbar sadistischem Detailreichtum beschriebenen Folterqualen keineswegs metaphorisch oder als symbolhaft zu verstehen sind, sondern dass diese karmischen Strafen und die 16 Höllen und diese eisernen Insekten und dieser See aus Fäkalien tatsächlich existieren. Keine Metapher, tatsächlich. Dieser Monsterwahn und dieser Karma-Wahn war das wesentliche Unterdrückungsinstrument der Lamas, mit dem sie die Menschen mit an den schieren Irrsinn heranführenden Ängsten besetzten, für die Bannung dieser Ängste natürlich dann sie selber, die Lamas, mit ihren magischen und okkulten Ritualen zuständig waren und erforderlich. Der Dalai Lama selbst träumt neuerdings ein, seit er hier im Westen ein wenig auf Kritik stößt, das feudale Tibet sei, wie er sagt, sicherlich nicht vollkommen gewesen. Damit hat sich's aber auch mit Kritik und Selbstkritik die elenden Lebensbedingungen der Menschen in Hunger und Not versklavt, verelendet, im Dreck, blendet er komplett aus. Auch das grauenhafte Joch der Lamas, unter dem die Menschen zu leiden hatten, blendet er komplett aus. Wortreich beschönigt er diese Zustände. Eine harmonische Gesellschaft habe es gegeben und nährt damit die romantische Verklärung im Westen des alten Tibet.